beziehungsweise momentan noch im Real Life. Du bist selber Ärztin und weißt, wovon du sprichst, oder?
Meistens, zumindest in der Medizin.
Ich sage schon mal ganz großen Applaus. Ich bin schon sehr gespannt. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt ein bisschen schneller reden, weil es sind ja schon 6 Minuten von der Zeit weggegangen. Also ich gehöre zu der großen Gruppe von Menschen, die keinen technischen Hintergrund haben und auch keinen IT-Hintergrund haben. Und wenn ich mir so meine Freundes- und Bekanntenblase in Berlin angucke, dann sind da auch die wenigsten Leute technisch versiert, würde ich mal sagen. Ja? Und so in den Diskussionen, so ein bisschen das, was ich ja zwischenzeitlich auch gelernt habe, erzähle ich Ihnen ein bisschen was über Technik und ich erzähle Ihnen ein bisschen was über Daten und dann kommt natürlich ganz häufig dieser Satz, ja, was willst du eigentlich, ich habe doch gar nichts zu verbergen. Man muss ganz klar sagen, dieser Satz macht mir einfach Pickel. Das ist ganz furchtbar. Und dann kam dazu, dass ich Ende letzten, Anfang diesen Jahres hat ein guter Freund mir ein Buch empfohlen, wie Claudia schon gesagt hat, eben dieses Buch NSA von Herrn Eschbach, über das ich nachher berichten werde ein bisschen. Und seitdem haben sich die Pickel mindestens verdoppelt bis verdreifacht. Und das ist so der Grund, warum ich auch hier bin und Ihnen ein bisschen was erzählen will. Also wie gesagt, ich möchte Ihnen über dieses Buch erzählen. Es tut mir auch ein bisschen leid. Wahrscheinlich macht das Buch am Ende schlechte Laune bei diesem wunderschönen Tag. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass man das mal hört. Und das Zweite ist, ich möchte Ihnen ein bisschen was über Gesundheitsdaten erzählen, denn ich habe selbst mal eine ganze Zeit lang Versorgungsforschung gemacht. Versorgungsforschung heißt, man guckt sich nicht an, wie sozusagen der Einzelne versorgt ist, sondern eine Population. Sie müssen jetzt keine Angst haben, also ich mache jetzt hier keine Medizinfortbildung oder so, obwohl das ist das Einzige, was ich wirklich kann, sondern es geht mir darum, Ihnen ein paar Sachen zu zeigen und Ihre Fantasie anzuregen. Und zwar dahingehend, dass Sie sehen, ja, ich kann ein paar Daten erheben und am Ende ist die Frage, was mache ich mit den Daten? Welche Informationen kann ich rausziehen? Und wenn wir diese Fantasie anregen können, und zwar sowohl für das Gute, weil Daten ja durchaus was Gutes sind, aber eben auch für das Dystopische, dann ist es vielleicht einfacher zu verstehen, warum das mit diesem, ja, ich habe nichts zu verbergen, eigentlich eine Katastrophe ist. Was habe ich gemacht? Ich habe auf sogenannten Abrechnungsdaten gearbeitet. Das deutsche Gesundheitssystem ist gar nicht so weit entfernt von dem österreichischen. Wir haben in Deutschland bei den gesetzlich Versicherten, und das sind 90% der Bevölkerung, eine Gesundheitskarte. Wobei bitte nicht verwechseln, das ist keine E-Card. Also da sind überhaupt keine Gesundheitsdaten gespeichert, sondern es ist eine Art Kreditkarte, steht der Name drauf, das Geburtsdatum und die Krankenkasse, sodass, wenn ich zum Arzt gehe, ich mit dieser quasi Kreditkarte zahlen kann. Das heißt, der Arzt übermittelt an die Krankenkasse die Daten, warum ich da war, also Schnupfen, Husten, Heiserkeit und kriegt dann dafür gezahlt. Gleiches gilt, wenn ich in die Apotheke mit einem Rezept gehe. Ich kriege das Medikament und die Apotheke rechnet dann mit der Krankenkasse ab und die Krankenkasse weiß, welches Medikament derjenige bekommen hat und welche Packungsgröße er bekommen hat. Was hatten wir? Wir hatten eine Datenbasis mit 6 Millionen Versicherten. Die enthielt diverse Daten, also Stammdaten. Stammdaten heißt in dem Fall, ich wusste, wie alt die Leute sind, ich wusste, welches Geschlecht sie haben und von der 5-stelligen Postleitzahl, die es in Deutschland gibt,
in der Zeit, die wir jetzt hier gerade kurz zu überbrücken haben. Das mit der Technik, Katharina, du ziehst das jetzt gerade an, ne? Das ist so mit den Technikausfällen, hatten wir jetzt gerade.
Geht das jetzt?
Das schauen wir
Bin
gleich mal.
Bin ich dran?
Das sieht gut aus.
Gut. Ich war stehen geblieben, was Stammdaten sind. Also von der 5-stelligen Postleitzahl, die es in Deutschland gibt, sind uns die ersten 3 Stellen bekannt. Das heißt, wir wissen, wo die Menschen regional zugeordnet sind. Notabene, wenn Sie ein Smartphone haben und GPS anhaben, dann wissen wir fünfstellig, wo Sie sind. Und zwar Hausnummer genau. Also nur das nebenbei. Ansonsten, ich kenne die Diagnosen der Leute. Also entweder, wenn Sie zum Hausarzt gehen, also im ambulanten Bereich sind, oder ins Krankenhaus im stationären Bereich. Ich kenne die Verschreibung. Das sind alles Codes, die gibt. Und ich weiß, wie die Kosten verteilt sind. Zusätzlich kenne ich einige Prozeduren. Die sogenannten OPSen beschreiben nur, was im Krankenhaus gemacht worden ist. Also beispielsweise wurde ein Herzkatheter gemacht, wurde eine Bestrahlung gemacht. Ich kenne DRGs, das ist eine spezielle Abrechnungsform im stationären Bereich, von der ich nicht weiß, ob sie in Österreich auch ist. Und ich kenne die sogenannten AU-Daten, das heißt, ich weiß, ob jemand krankgeschrieben ist, ich weiß, wie lange er krankgeschrieben ist und warum er krankgeschrieben ist. Und natürlich ging es mir nicht darum, nur zu gucken, was bei diesen 6 Millionen Menschen ist, sondern es ging mir darum zu gucken, wie ist es denn in Deutschland. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass diese 6 Millionen eine repräsentative Stichprobe Deutschlands sind. Ja? Wir haben in Deutschland das Bundesversicherungsamt, das BVA, holt sich von allen gesetzlich Krankenversicherten bestimmte Daten, wie das Alter, das Geschlecht oder auch die Krankheiten. Und ich kann dann vergleichen, ob meine Stichprobe der deutschen Bevölkerung entspricht. Und wir haben hier in dieser Säulengrafik mal dargestellt, die sogenannte Morbidität, das heißt die Erkrankung. Die Erkrankung werden in verschiedenen Gruppen dargestellt, von A bis Z. Also beispielsweise I sind alle Herzerkrankungen, von hohem Blutdruck über Herzinfarkt und sonstiges. J ist dann Lungenerkrankung. Auf jeden Fall, es kam raus, ja, wir sind vergleichbar. Die drei Kreise zeigen zwar eine kleine Abweichung, aber diese Abweichung war nicht signifikant. Das heißt, ich kann mit diesen Daten gut weiterarbeiten. So. Was haben wir gemacht? Wir haben so ganz banale Abfragen gemacht. Zum Beispiel wollten wir gucken, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, hat er vorher und nachher die gleichen Pillen oder verändern sich die Medikamente? Also man sieht in diesem Zeitstrahl oben, Q1, es geht jemand zum Hausarzt, das ist dieser blaue Kreis, bekommt ein Medikament, das ist dieses rosane Dreieck. Auch im zweiten Quartal geht das Gleiche und dann kommt er einmal ins Krankenhaus und das Krankenhaus wechselt seine Medikamente, deswegen ist dieses Dreieck heller, rosa und der Hausarzt behält es. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja mein Gott, was interessiert es mich schon, wenn Lieschen Müller ihre Medikamente im Krankenhaus verändert kriegt. Das ist natürlich richtig, aber es geht ja nicht nur um Lieschen Müller, sondern da gibt es ganz viele Lieschen und ganz viele Hänschen, die ich in diesen 6 Millionen habe. Und das Zweite ist, ich habe auch noch eine Umgebung, die sind ja nicht im luftleeren Raum. Und aus dem, was ich in der Umgebung habe und diesen Daten, kann ich nämlich haufenweise Informationen rausziehen. Ich kann zum Beispiel gucken, ja, gab es eine neue Leitlinie, gab es neue Forschungsergebnisse in Bezug auf dieses neue Medikament? Und dann weiß ich, zu welcher Zeit kam das raus und kann gucken, wie lange hat es zum Beispiel gedauert, bis diese Informationen im Krankenhaus angekommen sind, sodass das Krankenhaus reagiert hat und die Leute auf dieses neue Medikament umgesetzt hat. Und ich kann nicht nur gucken, wie lange das dauert, ich kann ja auch eine Deutschlandkarte machen. Ich kann schauen, in welcher Region geht es schneller und in welcher Region dauert es länger. Ich kann dann aber auch gucken, die Leute, die diese neuen Medikamente bekommen, was sind denn das für welche? Also Diskriminierung, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es auch in der Medizin. Wir wissen aus solchen Untersuchungen eben, dass beispielsweise, wenn es um sehr teure Medikamente geht, junge Männer es eher kriegen als Menschen wie ich. Ja, und das ist den Ärzten häufig gar nicht bewusst. Die machen das wirklich nicht mit Absicht, aber es passiert trotzdem. Und mit solchen Untersuchung kann ich dann einfach zeigen, ja schau, hier hast du eine Gruppe, die kriegt dieses Medikament, aber vielleicht sagt die Leitlinie, eigentlich ist eine ganz andere Gruppe die davon profitieren würde. Und all solche Sachen sind eigentlich sehr, sehr positive Entwicklungen. Deswegen, ich bin kein Feind von Daten, aber man muss einfach sehen, neben diesen positiven Dingen gibt es vielleicht auch Dinge, die nicht so positiv sind. Also Medikamente werden natürlich von der Industrie hergestellt und die Industrie findet solche Sachen natürlich auch super spannend. Klar, sie wissen natürlich, welches Medikament welches Krankenhaus einkauft und dann können sie sehen, wie viel Umsatz sie machen. Aber sie sehen nicht unbedingt, was die Konkurrenz macht. Und hier habe ich auch natürlich die ganze Konkurrenz drinnen, weil ich sehen kann, welches Medikament wo gegeben wird. Und ich kann natürlich dann auch sagen, naja, wo dauert es denn länger und wo geht es schneller? Und da, wo es länger dauert, da habe ich dann bestimmte Oberärzte, ich habe bestimmte Chefärzte. Und ich kann dann meinen Mitarbeitern, den Pharmavertretern sagen, geht da mal geballt hin, damit dort mehr Umsatz generiert wird. Und wenn Sie schlau sind, gucken Sie natürlich in den sozialen Medien, weil alle sind ja irgendwo unterwegs, und schauen dann mal, ob der Chefarzt zum Beispiel irgendein Hobby hat. Ich weiß es nicht, man sieht ihn abgebildet mit einem Segelboot. Und dann geht man natürlich hin und erzählt ein bisschen, naja, man war ja auch Segel und schon hat man eine positive Verbindung mit dem Arzt. Und wenn man ihm dann noch erzählt, wie toll diese Pillen sind, dann ist die Frage, ob man ihn am Ende nicht doch beeinflusst und er dann vielleicht eher sowas verschreibt als eben was anderes. Ja, und das ist eben die andere Seite. Und so kann ich aus dieser ganz einfachen Betrachtung eben Tabletten vorher und nachher eine ganze Menge Informationen rausholen. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns immer wieder bewusst machen sollen, dass es eben nicht nur um die Information geht, sondern ganz vieles, was ich rundherum habe und was ich damit auch verbinden kann. Unten sieht man zum Beispiel auch das Thema Kosten. Also das deutsche System, Gesundheitssystem wie alle anderen, ist einfach kostenbewusst. Und dann fragt man sich, gut, wenn ich ein bestimmtes Alternativmedikament einsetze, was vielleicht teurer ist als das andere Medikament, was passiert dann? Ja? Also normalerweise wäre ja das Ziel, dass man möglichst günstige Medikamente einsetzt. Und wenn man ein teures Medikament einsetzt, muss man natürlich gucken, wie entwickeln sich die Kosten. Es kann ja sein, dass das günstigere Medikament mehr Nebenwirkungen hat. Das heißt, am Ende gehen die Menschen, die dieses scheinbar günstigere Medikament bekommen, häufiger ins Krankenhaus, haben also höhere Kosten am Ende oder werden häufiger krank und werden arbeitsunfähig. Ja? Und so kann man sich auch noch mal genauer angucken, wie dann so ein Kostenverlauf wirklich ist. Also man hat am Ende eine Vollkostenrechnung und nicht nur die Kosten eines Medikamentes. Ganz kurz noch ein letztes, bevor ich Sie dann hier großartig langweile, ist also beim Thema Diabetes. Diabetes ist so ein Forschungsgebiet, wo man unheimlich viel rausholen kann, weil das einfach eine sehr komplexe Erkrankung ist. Und wir wissen bei Typ 2 Diabetes, die meisten Leute nehmen ja erst Medikamente und irgendwann brauchen sie Insulin. Und das Insulin ist etwas, was die Leute immer ganz, ganz furchtbar finden, weil das vom eigenen Empfinden, wenn ich Insulin bekomme, bin ich furchtbar krank. Und beim normalen Menschen ist es so, ich habe 24 Stunden so ein bisschen Insulin, was die Bauchspeicheldrüse produziert. Und wenn ich was esse, je nachdem, was ich esse, wird zusätzlich so Peaks produziert. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ganz viel Kohlenhydrate habe, irgendwie Sahnetorte und Sonstiges, ist das mehr, als wenn das nur ein bisschen Gemüse ist und dann ist es weniger. Und in der Medizin ist es so, es gibt verschiedene, ich würde mal sagen, Theorien, wie man denn am besten diesen Übergang von Medikamenten zu Insulin machen soll. Am besten wäre es natürlich, wir haben Menschen, die wirklich auf Zack sind, die selber ihren Blutzucker messen können und die genau das, was eigentlich der Körper macht, nachvollziehen können. Funktioniert aber nicht immer, weil das häufig auch ältere Leute sind oder es einfach auch nicht wollen und nicht können. Und so gibt es unterschiedliche, wie gesagt, Theorien, die einen sagen, naja, man soll dann ein langsam wirkendes Insulin geben, was mir diese 24-Stunden-Basis gibt. Andere sagen, nee, das braucht es eigentlich nicht. Eigentlich ist viel wichtiger, dass ich diese Peaks nach dem Essen abfange, dann so ein bisschen schnell wirksames Insulin. Und dann die Dritten sagen, nee, am besten gleich eine fixe Kombination, da muss er sich halt mit dem Essen anpassen. Und wir haben dann einfach mal so geguckt, wir haben die Leute in diese drei Gruppen eingeteilt. Ich will Sie jetzt gar nicht damit langweilen, was die Abkürzung bedeutet. Und haben einfach mal geguckt, wenn ich mir die drei Gruppen anschaue, sind die Leute unterschiedlich häufig im Krankenhaus. Ja, und dann sehe ich an einigen Stellen, wie zum Beispiel bei der Herzschwäche, sehe ich in der mittleren Kolumne, sind es deutlich mehr Menschen als in den ersten beiden. Und daraus, es ist wieder etwas, woraus ich weitere Schlüsse ziehen kann. Ich muss natürlich dann gucken, ja, passt das und ist das Alter gleich und ist die Geschlechtsverteilung gleich und wie sehen die Vorerkrankungen aus. Aber aus sowas kann ich mir dann einige Dinge ziehen. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben immer nach hinten geguckt. Also wir haben einen Zeitpunkt jetzt und haben auf die ganzen Daten, auf die Jahre geschaut und eben gesehen, finden wir da was. Man kann das aber auch andersrum machen. Und das versuche ich Ihnen jetzt auf den nächsten Folien zu erklären. Und zwar, Menschen mit Diabetes haben ganz häufig Wunden an den Füßen, die dann zu Amputationen führen. Also wir haben in Deutschland rund 50.000 Amputationen, was ganz, ganz schrecklich ist für die Menschen natürlich, was an Lebensqualität sie kostet. Und eigentlich wissen wir, dass wir ganz, ganz vieles davon vermeiden könnten, wenn die Leute gut eingestellt sind. Ja? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir gucken mal, ob wir dort irgendwas voraussagen können. Also Sie sehen wieder auf dem Zeitstrahl diesen roten Stern, das soll die Amputation sein. Und man sieht, vor der Amputation sind verschiedene Dinge. Also die Leute sind im Krankenhaus, die Leute gehen zum Arzt, die bekommen irgendwelche Diagnosen zum Beispiel. Also sicher, dass sie einen Diabetes haben, sie haben vielleicht eine Nervenentzündung, sie haben vielleicht eine mangelnde Durchblutung der Beine. Und irgendwann kommt dieses Ereignis. Und wir haben uns dann eben nicht nur dieses eine Manschgall angeguckt, sondern natürlich ganz, ganz viele und haben die unterteilt und haben gesagt, ja, es gibt diese Risikodiabetiker, die eine Amputation hatten. Und es gab Risikodiabetiker, die zwar eine Wunde am Fuß hatten, die die Voraussetzung eigentlich für eine Amputation ist, aber dann keine Amputation. Und dann ist die Frage, naja, also wenn man sieht, was mache ich damit? Also ich als Mensch kann bei 6 Millionen Menschen natürlich nicht erkennen, welches Muster dahinter ist, dass ich sage, ich versuche genau die zu erkennen, die mir diese Amputation kriegen. Und deswegen ist das eben das, was man als Episode Mining oder als Machine Learning bezeichnet. Das heißt, wir haben Mitarbeiter von mir haben dann Programme geschrieben, also davon habe ich relativ wenig Ahnung. Und siehe da, es kam dann auch raus, ja, ich habe eine bestimmte Sequenz, die finde ich bei den Leuten, die eine Amputation haben, deutlich häufiger als bei denen, die keine haben. Das heißt, am Ende kann ich nach vorne gucken und Dinge voraussagen. Jetzt muss man aber hier so ein paar Dinge bedenken. Ich hatte ganz auf der ersten Folie gezeigt, dass wir uns Mühe gemacht haben zu zeigen, dass unsere Stichprobe übereinstimmt in wichtigen Merkmalen mit der deutschen Bevölkerung. Wenn Sie das nicht machen, dann kommt da natürlich Quatsch raus. Ja? Und das ist das ganz große Problem, was wir im Moment haben bei dem Thema künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz ist ja nicht von sich aus schlau, sondern sie wird mit Daten gefüttert. Sie lernt auf Daten. Und je nachdem, welche Daten ich da reingebe, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Also klassischerweise, wenn man sich anguckt, was jetzt in Kalifornien passiert, dann wissen wir mittlerweile, die meisten Daten, die da landen, sind Daten von jungen weißen Männern. So, das, was junge weiße Männer sind, ist ja nicht unbedingt die gesamte Gesellschaft. Die sieht noch ein bisschen bunter aus, wie man auch an mir sieht. Und deswegen ist diese große Gefahr, dass diese künstliche Intelligenz irgendwann einfach Menschen diskriminiert, einfach weil sie von Anfang an mit falschen Daten gefüttert worden ist. Ich könnte hier auch sagen, ich schneide zum Beispiel, sagen wir mal, die über 60-Jährigen alle weg, dann würde ein ganz anderes Ergebnis rauskommen. Und dann könnte ich immer noch sagen, schau, schau, meine Mustererkennung, meine KI hat das gezeigt. Und wir sind ja alle so technikgläubig und dann gucken wir mit großen Äuglern und sind, ja, super. Aber die Grundgesamtheit war einfach eine falsche. Das nächste ist, wie man sieht, es sind hinten Prozente angegeben. Das heißt, die Tatsache, dass ich hier habe, grüner Kreis, gelber Kreis, rotes Dreieck, heißt, ist nicht gleichzusetzen mit, ich kriege eine Amputation, sondern mein Risiko ist sehr, sehr hoch. Und das muss man verstehen. Und ich glaube, auch dieses läuft bei uns, wenn wir aus Daten Informationen ziehen, häufig falsch. Dann bekommt nämlich irgendein Ergebnis raus. Und dann heißt es, dieses Ergebnis heißt, diese Menschen zu 100% sind immer so. Das ist aber Quatsch. Ja, weil, wie gesagt, es ist ein Risikoscore, es ist nicht absolut zu sehen. Und das Dritte ist, was glauben Sie, was ist das häufigste Ereignis bei Krebserkrankungen? Wie kann ich Krebs voraussagen? Nee, eine Krankheit. Also es geht darum, was meinen Sie, welche Krankheit ist die, wo Sie sagen, wenn Sie das haben, haben Sie hundertprozentig irgendwann Krebs? Genau, Genau das ist der Punkt, weil Schnupfen nämlich das häufigste ist, was wir haben. Ja? Und Schnupfen ist mit allem verbandelt, weil ist nun mal so häufig. Und da wird so häufig verwechselt, dass wir haben, es gibt die Kausalität, also das eine bedingt das andere, und die Koinzidenz. Das ist dieses alte Thema, wie war das, die Störche und die Schwangerschaften. Das ist genau das Gleiche. Und wenn ich mich in dem Gebiet nicht auskenne, ja, und ich sage nochmal, bei Medizin kenne ich mich aus, und dann stelle ich mich hin, wenn ich ein Ergebnis habe und kann sagen, ja, das ist richtig. Nein, das ist nicht richtig. Das ist halt zufällig auch da. Und wenn ich, wie gesagt, dieses Wissen nicht habe und einfach nur glaube an das, was die Daten mir liefern, dann kommt da ziemlich viel Mist raus. Und es kommt nicht nur ziemlich viel Mist raus, wir nutzen diesen Mist dafür, dass wir Menschen vielleicht diskriminieren. Also wir wissen jetzt, ich meine, es gibt ja diverse Staaten, die Daten sammeln. Wir wissen nicht, was am Ende da rauskommen wird, weil einfach Dinge häufig sind. Also ganz anderes Beispiel, in China wissen wir alle so, die Überwachung, Orwell wird sich freuen. Und da gab es eine chinesische Schauspielerin, die auf einmal ganz, ganz negative Scores in dem ja jetzt lebenden chinesischen sozialen Score hatte. Und sie konnte dann weder ein Flugticket besorgen, noch konnte sie einen schnellen Bus besorgen, weil das Negative war deswegen, weil sie immer bei Rot über die Straße gegangen ist. Das Dumme war, sie ist nicht gelaufen, sondern ihr Bild war auf dem Bus. Ja? Und der Bus ist natürlich dann gefahren, wenn für den Bus grün war, aber für die Fußgänger rot. Ja? Und siehe da, die Frau wurde diskriminiert und konnte halt keine Tickets kaufen. Also man muss sich bewusst werden, wenn irgendwo irgendwelche Daten vorausgesagt werden, bitte, bitte zurückgehen und wirklich alles hinterfragen. Hinterfragen die Grundgesamtheit, hinterfragen, was gemacht worden ist, hinterfragen, kann das denn überhaupt sein? Also ich habe immer gesagt, ja, es gibt die Datenanalytik, es gibt meine Bioinformatik, am Ende gibt es auch sowas wie Hausfrauenverstand oder gesunden Menschenverstand. Da muss man einfach mal drauf gucken. Und das alles, was ich erzählt habe, ja, da kann man sehr viel Gutes rausziehen. Ja, und für die Medizin, also ich bin ein absoluter Fan für solche Daten und ich bin ein absoluter Fan dafür, dass wir wirklich die Versorgung damit verbessern, was wir auch machen können. Aber wir müssen auch gucken, dass wir da nicht schindloser treiben. Und ich meine, im Endeffekt, überall sieht man momentan die Schlagzeilen, dass also Daten das neue Gold sind und irgendwie Daten sind das Öl, Informationen das Gold und so weiter. Und nur ein Ausblick auf Deutschland. Bei uns wird momentan sehr darauf bestanden, dass wir neben dieser Kreditkarte der Kasse auch eine elektronische Gesundheitskarte kriegen. Bin ich ein totaler Fan von. Ja? Aber was haben wir gelernt? Auf dem C3 letztes Jahr in Leipzig wurden auf einmal die ganzen ach so super sicheren und von großen Unternehmen entwickelten Gesundheitskarten gehackt. Das heißt, die Daten dieser Menschen, und das sind super sensible Daten, waren auf einmal im Netz. Und das möchte ich nicht haben. Und genau sowas hatten wir auch vor kurzem in Deutschland, nämlich aus zwei Gegenden, aus Ingolstadt und aus Kempten, waren auf einmal Röntgenbilder im Netz. Ja, auch das sind Daten, mit denen man was anfangen kann. Ja, also Kempten ganz schwierig, weil meine Schwiegermutter da wohnt. Und wir haben natürlich auch einen zudem laxen Umgang mit sensiblen Daten. Also ich finde das immer so schwierig, wenn jetzt das Handelsblatt schreibt, dass eigentlich der Datenschutz sozusagen der Verhinderer von allem ist. Ja? Also wenn ich mir so angucke, was da läuft, also es gibt zwei große Gesundheitsportale in Deutschland. Das eine ist NetDoctor, das andere ist die Apothekenumschau. Und natürlich, da kann ich drauf surfen und da gucke ich mir auch Dinge an, wie Depression oder was weiß ich, Erektionsstörung und was auch immer und mache vielleicht auch noch einen Online-Test. Und all diese Daten sind über den großen Teich zu Facebook gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass jemand, der mit Erektionsstörung zu seinem Hausarzt geht, möchte, dass sich der Hausarzt auf die Straße stellt und mit dem Megafon schreit, Herr Meier hat Erektionsstörungen. Aber genau das passiert hier. Ja? Und Schweigepflicht gibt's nicht. Andere finde ich katastrophale Sache, das Bayerische Rote Kreuz, wo man sagt, naja, kein kommerzielles Unternehmen, sondern eine altehrwürdige Institution. Auf der Webseite des Bayerischen Roten Kreuzes kann man auch so eine Art Check machen, ob man fürs Blutspenden geeignet ist. Und da werden auch Daten abgefragt wie HIV und Hepatitis. Und siehe da, Facebook hat die Sachen da auch abgezogen. Ja? Wer möchte das haben? Oder das Letzte gerade, es gibt eine App, das ist so ein sogenannter Symptomchecker. Also wenn Sie jetzt Husten, Fieber, Bauchweh haben, können Sie per App, per Ausschlussverfahren so eine wahrscheinliche Diagnose sich überlegen. Also mit Ja und Nein, da geht es immer weiter über so einen Baum. Es steht ganz groß drinnen, dass natürlich diese Daten nicht weitergegeben werden. Die Hersteller dieser App sind, sagen wir mal, pushen sehr. Diverse Krankenkassen haben das Ding unterstützt, bis dann doch Anfang September man festgestellt hat, ups, das ist an sich eine amerikanische Firma und die ganzen Daten gehen rüber. Also die bleiben nicht da, sondern die werden verkauft. Dann gab es einen Riesenaufwand. Man sieht es hier, also die Entwickler von ADA haben das alles zurückgewiesen. Und gestern ging aber über den Ticker, dass das doch so ist und dass also auch der Berliner Beauftragte für Datenschutz das, was CT gemacht hat, bestätigt hat. Das heißt, die Daten sind weg. Das heißt, wenn ich immer sage, ja, also ich möchte, dass diese Gesundheitsdaten auf einer guten, gesicherten elektronischen Gesundheitskarte sind, dass man sie nicht abziehen kann. Ja, aber die Leute geben das hier freiwillig ein und da wird Missbrauch ohne Ende getrieben. So, und jetzt machen wir ganz harten Cut. Jetzt möchte ich Ihnen über das Buch erzählen. Ich habe ja noch ein bisschen. Also, Herr Eschbach hatte ja dieses Grußwort gesprochen, hatte ein bisschen dieses Buch angesprochen. Und ich finde, das ist ein ausgesprochen gutes Buch. Ich habe dieses Buch, also ich kriege keine Tantieme oder so, ich habe es aber, glaube ich, mittlerweile ein Dutzend Mal verschenkt. Und zwar immer an die Leute, die mir erzählt haben, ich habe nichts zu verbergen. Weil das so ein Buch ist, was ein bisschen viel schlechte Laune macht. Es geht um die Frage, was wäre, wenn es zu Zeiten Hitler schon das Internet und die Digitalisierung gegeben hätte. Also, wir haben das Deutsche Reich. In dem Deutschen Reich gibt es einen Computer. Das ist kein Schreibfehler, sondern er schreibt in seinem Buch Computer. Es gibt Elektrobriefe. Es gibt das Weltnetz und das Deutsche Forum. Und es gibt ein sogenanntes Volkstelefon und man hat schon vor einiger Zeit gesagt, dass man das Bargeld abschaffen möchte und es gibt nur noch Geldkarten. Also so wie in den skandinavischen Ländern ja auch der Weg dahin ist. Und aus dem Buch möchte ich ein bisschen erzählen und dann auch ein bisschen vorlesen. Und zwar ist es eben so, dass man Ende des 19. Jahrhunderts hat man diese Computer erfunden. Und schon zur Kaiserzeit wurde dieses NSA, NSA ist dabei die Abkürzung für Nationales Sicherheitsamt, hat also nichts mit NSA zu tun, wurde gegründet und dieses NSA überwacht den Datenverkehr, der in diesem Weltnetz vor sich geht. Und nach der Machtübernahme von Hitler ist erstmal unklar, was mit diesem NSA passieren soll. Und am Anfang sind die so unterm Radar und man lässt die einfach weiterlaufen. Bis 1942, also da wird es knapp, wie wir alle in Geschichtsbüchern gelernt haben, an der Ostfront und man will eigentlich jeden Mann dahin schicken. Und so meldet Heinrich Himmler seinen Besuch bei der NSA an. Und die Mitarbeiter des NSA denken darüber nach, wie sie ihn davon überzeugen können, dass sie doch wichtig sind, so dass sie verschiedene Programme vorbereiten. Und zwar eine Sache, die sie sich überlegt haben, man weiß ja, weil es eben diese Volkskarte gibt, wie viel Lebensmittel jeder Einzelne einkauft. Und aus den Lebensmitteln, die identifizierbar sind, kann man auch umrechnen, wie viel Kalorien das sind. Also wenn Sie im Pfund Kartoffeln kaufen und Tomaten kaufen und Eier kaufen, Milch kaufen, kann man daraus rechnen, wie viele Kalorien Sie haben Sie eingekauft? Über das Einwohnermeldeamt weiß man, oder auch über die Kreditkarte natürlich, wo Sie wohnen. Und man weiß natürlich auch, wie viele Personen das sind. Das heißt, aus diesen Daten kann man ganz wunderbar errechnen, wie viele Kalorien normalerweise pro Einwohner in einer Wohnung gebraucht werden. Und genau diese Funktion wird dann Himmler vorgestellt. Der Leiter der NSA zeigt ihm, ja, schauen Sie hier, hier habe ich das gekauft, hier habe ich das gekauft. Und wir sehen, ich habe dann im Monat im Durchschnitt x Kalorien. Und wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch gucken, welche Menschen regelmäßig, und die Betonung liegt auf regelmäßig, mehr Kalorien verbrauchen. Denn wenn es einmal viel zu viel deutlich mehr ist, kann das ja sein, ich habe eine Familienfeier. Aber wenn ich mehrere Monate hintereinander auf einmal das Dreifache dessen einkaufe, was ich brauche, dann ist das auffallend. Und das könnte natürlich sein, dass ich dann irgendwelche Menschen versteckt habe. Und dann machen Sie das Angebot an Himmler, dass man das live für ihn ausprobieren kann. Und er wählt dann, sagt, ja, also ich hätte gern, dass wir mal in Amsterdam gucken. Sie lassen die Programme laufen und am Ende kommen drei Familien raus, die deutlich, deutlich mehr Kalorien verbrauchen, als sie eigentlich verbrauchen müssten. Unter anderem gibt es da eine Wohnung in der Prinsengracht 263, die auffällig ist. Also Himmler ruft in Amsterdam an, die SS geht in diese Wohnung, führt eine Razzia durch und stellt am Ende fest, sie haben nur ein älteres Ehepaar gefunden und sonst gar nichts. Die Mitarbeiter des NSA sind extrem irritiert, dass ihre Methodik nicht funktioniert hat, haben schon alle Angst, dass sie an die Ostfront geschickt werden. Und einer hat dann auf einmal eine Idee, sagt, ach, was wir machen können, wir können uns doch den Grundriss der Wohnung vom Bauamt holen. Sie lassen sich den Grundriss der Wohnung vom Bauamt zeigen. Und dann sagen sie, gut, wir machen noch die Razzia noch einmal und ich möchte den SS-Offizier an dem Telefon haben und werde ihn durch die Wohnung leiten. Und natürlich anhand des Bauplans vom Bauamt stellt man fest, es gibt hinter einer großen Schrank, muss es irgendwie weitergehen. Und dann wird das Telefonat unterbrochen und nach einiger Zeit meldet sich die SS wieder und meldet, sie hat eine Familie Frank inhaftiert. Dabei ist auch ein kleines Mädchen oder ein pubertierendes Mädchen. Bei der hätte man auch ein Tagebuch gefunden und das verbrennt man jetzt. Und da sagt Himmler, ich brauche nur eine Brille, sonst sehe ich nichts. Ich habe erwartet, ein unnützes Überbleibsel jener elenden Republik vorzufinden. Doch, meine Herren, es ist Ihnen gelungen, mich zu überzeugen. Ich sehe nun, dass auch Sie hier an der Front kämpfen. Ja, mir scheint, die Grausamkeit und die Schärfe der Daten übertrifft die des Stahls noch bei weitem. Es gibt mir die Gewissheit, dass von nun an niemand mehr vor uns sicher sein wird, niemand und nirgends. Unsere Macht wird absolut in einem nie zuvor kommen gekannten Sinne sein. Und wenn man sich das überlegt, muss man sagen, das wäre heute möglich. Wir haben zwar nicht Kreditkarten, aber wir wissen, wie der Wasserverbrauch ist, wir wissen, wie der Elektrizitätsverbrauch ist. Und über den Wasserverbrauch können wir runterbrechen, ungefähr wie viele Leute irgendwo wohnen. Und am Ende, wenn wir uns anschauen, wie viele Daten überall abgesaugt werden und wie sehr die Leute jetzt geprofiled werden über Persönlichkeitstests, wie Big Five oder Myers-Briggs, bin ich mir sicher, kann man auch vorab Menschen herausfinden, die einfach anderen Menschen helfen würden. Und diese werden ganz speziell überwacht. Zum Schluss ganz einfach dann mein Appell, wenn jemand Ihnen erzählt, seine Daten, er hat nichts zu verbergen und es ist überhaupt kein Problem, dass er seine Daten weitergibt. Ich kann dann immer nur auf dieses Buch verweisen und sagen, ja, der Einzelne hat nichts zu verbergen, aber der Einzelne trägt dazu bei, dass wir einen Benchmark kriegen. Und über diesen Benchmark sind ganz, ganz viele Leute gefährdet. Und wir hatten gestern den Vortrag, wo es um das Thema Herdenimmunität ging. Also wenn wir alle unsere Daten preisgeben und nur diejenigen, die was wirklich zu verbergen haben, aus den vielleicht edelsten Motiven, weil sie Journalisten in Ländern sind, wo sie verfolgt werden, dann wird man sie finden. Und nur wenn wir uns schützend da vorstellen und unsere Daten nicht preisgeben, wird das nicht funktionieren. Und damit wäre ich am Ende. Und wie gesagt, wenn Sie schlechte Laune haben, tut mir leid, aber ich finde, dieses Buch ist sehr ergreifend und man sollte es den Leuten einfach klar machen.
Danke für den sehr dichten und vielleicht tatsächlich schlechte Laune machenden Vortrag, haben wir Wortmeldungen hier aus dem Publikum? Nicht? Alle komplett platt? Wer überlegt gerade, irgendwie nie wieder krank zu werden? Es sind glatt mehrere, ja? Ich komme mal zu dir. Sag, du hast dich da jetzt auch mit beschäftigt, weil du ja da täglich mit arbeitest, ne? Hast du, also du hast ja auch im letzten Jahr damit begonnen, dein eigenes Leben umzustellen. Da hatten wir ja auch schon einige Beiträge dabei. Ganz kurz, ich stelle gerade ganz meine Fragen. Jetzt kommen doch die Fragen aus dem Publikum, finde ich total super. Wann hattest du denn angefangen, dich beruflich schon damit auseinanderzusetzen, dass da war so, da ist aber ganz schön viel los?
Eigentlich muss man sagen, beruflich habe ich das viel früher gemacht. Einfach weil Versorgungsforschung ein super spannendes Gebiet in der Medizin ist. Ja, ich meine, es ist schön, wenn ich weiß, wie es 3 Patienten geht. Es geht aber wirklich um das Thema, wie kann ich jetzt bestimmte Therapiemaßnahmen besser allokieren? Wie finde ich genau die Person, die ich brauche für diese Therapie? Also das habe ich schon acht Jahren angefangen. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was man mit Daten machen kann. Wie gesagt, ich kann all diese SQL-Abfragen oder der Hintergrund dessen, was ich gezeigt habe, das haben Mitarbeiter von mir gemacht, das kann ich überhaupt nicht. Ich war dann derjenige, der versucht hat, diesen Daten Sinn einzufließen. Und das Spannende in diesem Buch ist eigentlich, man hat dort auch zwei Gruppen. Man hat die sogenannten Programmstrickerinnen. Das sind nur Frauen, weil Frauen das angeblich besser können. Das sind also die, diese Abfragen schreiben. Und dann gibt es eine Gruppe von nur Männern, das sind die Analysten, die eben versuchen, diesen Ergebnissen Sinn einzuflößen. Ja, und ich glaube, man braucht beides und wir vergessen ab und zu, dass es eben nicht nur darum geht, die Daten irgendwie rauszuziehen, dass es Techniker machen, was die super machen, aber am Schluss muss man auch nochmal interpretieren, weil wir eben so viel auch Mist teilweise rausgekriegt haben und dann einfach selber auch versucht haben zu gucken, was ist denn alles richtig und was ist falsch und was können wir aus Mist rausziehen.
Ich glaube, Husten kommt wahrscheinlich direkt nach Schnupfen, oder?
Ja, klar. Ich meine, wie gesagt, was häufig ist, ist häufig. Ja? Und dann ist es halt mit allem verbandelt.
Ich sehe mich schon auf der Abschussliste. Genau, Frage aus dem Publikum.
Ja, bitte. Es ist eine Bemerkung zum ersten Teil von dem Vortrag jetzt. Soviel ich weiß, die Pharmafirmen bemühen sich darum, dass die Regale in Krankenhäusern voll sind mit diversen Medikamenten, weil es war ja die Frage, billiges Medikament, wenn ein billiges Medikament dieselbe Wirkung erzielt wie ein teures Medikament auch. Meines Wissens, die Regale in Krankenhäusern werden von den Pharmafirmen zu relativ günstigen Kurs angefüllt, wenn nicht gratis. Ja. Und als Arzt würde ich, glaube ich, keinen Patienten umstellen, der auf ein Medikament eingestellt ist, ganz egal, was es kostet. Berücksichtigen das hier Sie auch in Ihren Rückschlüssen oder in Ihren Berechnungen? Weil ich weiß ungefähr oder ich kann mir ungefähr vorstellen, wie solche profitstrebigen Firmen einfach agieren, auch mit der Gesundheit von Leuten.
Also ich würde ein bisschen widersprechen. Es ist so, dass wir durchaus, auch wenn zum Beispiel eine neue Leitlinie ist, weil man bestimmte Krankheiten anders jetzt behandeln soll, bis man sozusagen das Alte, was eigentlich nicht mehr richtig ist, rauskriegt aus den Therapien, egal ob aus dem Krankenhaus oder aus den Ambulanten, das dauert. Und es gibt viele Umstellungen, die sind auch sinnvoll. Ja, also da gibt es Therapien, zum Beispiel bei der Herzschwäche, da hat man früher mal Digitales gegeben. Das ist schon lange out, ja, weil das das Überleben nicht verlängert. Es macht nur die Symptome besser. Und es gibt andere Medikamente, von denen ich weiß, dass sie das Überleben verlängern. Wenn ich also jemanden habe, der dieses alte Therapieregime hat, dann werde ich das umstellen. Also da ist es mir egal, ob Pharmafirma oder nicht, weil die aktuelle Leitlinie und der aktuelle Konsens in der Medizin sagt, so therapieren wir. Natürlich ist es so, das ist so eine lange Debatte, die wir führen können. Ja? Zu welchen Konditionen kriegen Krankenhäuser welche Medikamente? Da möchte ich mich auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich glaube nicht, ich würde nie sagen, alle Ärzte sind Engel und verschreiben nur das, was für den Patienten gut ist. Aber die allermeisten gucken wirklich, was wichtig ist für den Patienten und was nicht. Insbesondere, wenn ich die ganzen Chroniker jetzt habe, die auf einmal irgendwie 20 Pillen nehmen müssen, wo man wirklich sagt, nee, also wir müssen reduzieren und wir müssen gucken, was ist wirklich für den sinnvoll und was nicht. Und die wirklich, also das, was Volksmedizin ist, ja, das, was ich jeden Tag sehe, also der hohe Blutdruck, die Herzschwäche, die koronare Herzerkrankung, das sind alles mittlerweile Medikamente, das sind Generika. Also wo ich wirklich sehr, sehr teure Medikamente habe, ist zum Beispiel in der Onkologie. Und da gehen wir auf eine ethische Diskussion. Ja, also 100.000 Euro für welche Lebenszeit? Das wurde in England wurde das klar geführt. Da gibt es eine klare Anleitung. Bei uns gibt es das nicht. Und das ist nicht meine Aufgabe, das zu führen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das zu führen.
Noch eine Wortmeldung?
Ja, wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt in diesem Forschungsbereich zu arbeiten? Gibt es da eine formale Ausbildung oder haben Sie sich da im Statistikbereich, in diesem Analystenbereich irgendwie weitergebildet oder sind Sie da einfach ins kalte Wasser gesprungen?
Also ich würde mal sagen Zweiteres. Also ich habe natürlich in meinem Studium geforscht, ich habe von meiner Doktorarbeit geforscht, ich habe dann nach meinem Studium auch immer wieder in forschungsnahen Bereichen gearbeitet und ansonsten, es gab die Möglichkeit und dann habe ich gesagt, machen wir mal. Und dann haben wir mal versucht und am Anfang waren wir auch total begeistert, was wir alles rausgekriegt haben, bis wir angefangen haben, das Ganze zu hinterfragen. Also es war vieles auch Learning by Doing und dann, als wir es konnten, haben wir es einfach publiziert in Fachzeitschriften. Aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, nochmal in der Medizin wirklich zu sehen, eben nicht nur, was ist beim Krankenhaus oder was ist irgendwie in der Studie, wo da 1.000 Leute sind, sondern wie sieht es aus bei 6 Millionen? Und damit kriege ich nämlich auch die seltenen Sachen.
Haben wir noch Fragen? Gerade keine mehr. Es sind, glaube ich, alle völlig erschlagen. Katharina, du bist ja auch noch da, bis heute Abend, glaube ich, noch, ne?
Genau, morgen früh fahren wir.
Gut, das heißt, wer vielleicht jetzt nachher noch eine Frage hat, die er oder sie vielleicht nicht im Stream stellen wollte, zu ja. Was, wo auch immer da noch vielleicht sonst Daten hingehen, hat dann im Anschluss noch eine Möglichkeit dazu. Hier geht es dann gleich um 16 Uhr weiter mit der Anne Roth zu digitaler Gewalt gegen Frauen. Ja, die Themen, die schlechte Laune machen, reißen noch nicht ganz ab. Aber das ist durchaus auch unsere Absicht, diese Themen hier sichtbar zu machen. Und ich bin sehr, sehr angetan davon, dass wir jetzt tatsächlich hier auch durchaus volles Haus haben. Bis gleich um 16 Uhr wieder, auch im Stream hoffentlich. Bis gleich. Ganz herzlichen Dank nochmal und großen Applaus für die Katharina. Applaus